Es ist noch nicht allzu lange her. Es war an einem Abend, irgendwann in diesem Herbst, da bin ich aus meinem Büro bei uns in der Wohnung ins Wohnzimmer gekommen. Da lief der Fernseher. Meine Frau hat die Nachrichten geguckt und das Erste, was ich da gesehen habe, ist, dass ein Reporter sich sehr engagiert über etwas berichtet hat. Und da bin ich, das hat mich gewunderlich gemacht. Ich musste da stehen bleiben, habe hingeguckt. Ich wollte wissen, worum es da geht. Und es ging um einen Film, der am Abend vorher auf diesem Sender gelaufen war. Und der Reporter, der hat so engagiert berichtet, dass ihn der Tagesschausprecher sogar unterbrechen musste. Und am nächsten Tag waren die Zeitungen voll davon. Dieser Film, das war dieser Film hier, Terror, Ihr Urteil. Ich weiß nicht, ob den jemanden gesehen hat von euch. Es geht in diesem Film um ein Passagierflugzeug mit 164 Menschen an Bord. Und dieses Flugzeug, das flog Richtung Allianzstadion in München und es wurde von Terroristen entführt. Also die haben sich im Cockpit verschanzt. Und dieses Flugzeug, das wurde dann verfolgt von einem von Kampfpiloten der deutschen Luftwaffe. Und 15 Kilometer vor München hat dann einer dieser Piloten entschieden, dieses Flugzeug mit einer Luft-Luft-Rakete abzuschießen, um so die 70.000 Menschen, die im Stadion waren, vor dem Tod zu retten. Aber so endete auch das Leben von 164 Menschen über einem Kartoffelfeld in Süddeutschland. Und diese Bilder, die sehen wir im Film nicht, aber im Film, da befinden wir uns in einem Gerichtssaal und es geht jetzt darum, festzustellen, ist der Pilot für das, was er gemacht hat, schuldig? Oder ist das, was er gemacht hat, richtig? Was auch hohe Wellen geworfen hat, ist, dass dieser Film, also das Ergebnis dieses Films, das konnten die Zuschauer mit beeinflussen. Ja? Also die, die den Film gesehen haben, die konnten selber urteilen, war das richtig, dann konnten die anrufen. Und dementsprechend war dann das Ende des Films. Also entweder wäre das Verurteilung gewesen oder eben Freispruch für diesen Piloten. Und es tun sich da natürlich schon einige Fragen auf, wenn wir dieses Thema betrachten. Kann man Menschenleben gegen Menschenleben abwägen? War die Entscheidung des Piloten wirklich richtig? Oder hätten vielleicht die Leute im Flugzeug noch ins Cockpit eindringen können in diesen letzten 15 Kilometern? Man könnte die Grundsatzfrage, die sich hier dem Publikum stellt, mit einem Wort vielleicht zusammenfassen, nämlich mit dem Wort Weisheit. Hat der Pilot weise gehandelt, indem er dieses Flugzeug abgeschossen hat und damit die 70.000 Menschen gerettet hat? Oder nicht? War er schuldig oder ist er nicht schuldig? Und diese Frage nach der Weisheit und auch die Frage, ob es weise ist, dann die Bevölkerung danach zu befragen, ob das gut war oder nicht, darüber haben sich die Medien und die Menschen, wurde dann heiß diskutiert. Und die Reaktion auf diesen Film, die zeigt, dass die Frage nach der Weisheit die Menschen bewegt. Das ist ein Thema, man ist da irgendwie nicht sicher. Es fordert die Menschen heraus. Und ich glaube, das ist darum sicher mal gut, wenn wir uns mit dem Thema Weisheit auseinandersetzen. Und vermutlich erstaunt es euch nicht. Die Bibel, die sagt uns einiges zu diesem Thema. Und so wollen wir uns heute auf die Suche machen nach Weisheit. Und zwar gemeinsam mit Hiob. Der sucht nämlich nach Weisheit. Und zwar im 28. Kapitel des Buches Hiob. Und so versuchen wir uns einen Weg zur Weisheit zu bahnen. Ich werde dieses 28. Kapitel vorlesen und all diejenigen, die eine Bibel mithaben, die lade ich ein, mitzulesen. Es ist ein längerer Abschnitt. Hiob 28. Ja, für Silber gibt es einen Fundort und eine Stelle für Gold, wo man es auswäscht. Eisen wird aus dem Erdreich hervorgeholt und Gestein schmilzt man zu Kupfer. Man setzt der Finsternis ein Ende und durchforscht bis zur äußersten Grenze das Gestein der Dunkelheit und Finsternis. Man bricht einen Schacht fern von den droben Wohnenden, vergessen vom Fuß, der oben geht, baumeln sie fern von den Menschen, schweben sie. Die Erde, aus der das Brot hervorkommt, ihr Unterstes wird umgewühlt wie vom Feuer. Ihr Gestein ist die Fundstätte des Saphirs und Goldstaub findet sich darin. Ein Pfad, den der Raubvogel nicht kennt und den das Auge der Königsweihe nicht erblickt hat. Nie hat das stolze Wild ihn je betreten. Der Löwe ist auf ihm nicht geschritten. Nach dem harten Gestein streckt man seine Hand aus und wühlt die Berge um von Grund auf. In die Felsen treibt man Stollen und allerlei Kostbares sieht das Auge. Die Sickerstellen von Wasseradern dämmt man ein und Verborgenes zieht man hervor ans Licht. Aber Weisheit, wo kann man sie finden? Und wo ist denn die Fundstätte der Einsicht? Kein Mensch erkennt ihren Wert und im Land der Lebenden wird sie nicht gefunden. Die Tiefe sagt, in mir ist sie nicht. Und das Meer sagt, nicht bei mir. Geläutertes Gold kann für sie nicht gegeben und Silber nicht abgewogen werden als Kaufpreis für sie. Sie wird nicht aufgewogen mit Gold aus Ophir, mit kostbarem Schohamstein oder Saphir. Gold und Glas sind ihr nicht vergleichbar, noch lässt sie sich eintauschen gegen ein goldenes Gerät. Korallen und Bergkristall brauchen gar nicht erwähnt zu werden. Und ein Beutel voller Weisheit ist mehr wert als ein Beutel voller Perlen. Nicht vergleichbar mit Topas aus Kusch. Mit ihr ist Topas aus Kusch. Mit dem reichsten Gold wird sie nicht aufgewogen. Die Weisheit nun, woher kommt sie? Und wo denn ist die Fundstätte der Einsicht? Verhüllt ist sie vor den Augen des alles Lebendigen. Und vor den Vögeln des Himmels ist sie verborgen. Der Abgrund und der Tod sagen, nur vom Hörensagen haben wir mit unseren Ohren von ihr gehört. Gott ist es, der Einsicht hat in ihren Weg, und er kennt ihre Städte. Denn nur er blickt bis zu den Enden der Erde. Unter dem ganzen Himmel schaut er aus, um den Wind ein Gewicht zu bestimmen, und das Wasser begrenzte er mit einem Maß. Als er dem Regen eine Ordnung bestimmte und einen Weg den donnernden Gewittern der Wolke, da sah er sie und verkündigte sie. Er stellte sie hin und erforschte sie auch. Und zu dem Menschen sprach er, siehe die Furcht des Herrn, sie ist Weisheit. Und vom Bösen weichen, das ist Einsicht. Wir werden heute also gemeinsam mit Hiob auf der Suche sein und uns so einen Weg zur Weisheit bahnen. Und Hiob, der beginnt seine Suche nach Weisheit in den ersten 11 Versen dieses Textes bei den Menschen und ihren außerordentlichen Fähigkeiten. Und um diese außerordentlichen Fähigkeiten des Menschen zu verdeutlichen, nimmt er ein Beispiel des Bergbaus. Zuerst schildert er mal die drei grundlegenden Schritte zur Gewinnung von Metall. Zuerst muss man abbauen, dann muss man waschen, dann muss man es schmelzen. Und der Mensch kann das. Der Mensch kann das. Der Mensch kann tiefe Gräben graben und bis zu den tiefsten Tiefen vorstoßen und das, was an Wert in der Erde ist, kann er hervorholen. Der Mensch holt Gold, Silber, Eisen, Kupfer und Saphir aus der Erde hervor und das trotz erheblichen Hindernissen, trotz Finsternis, trotz weiten Entfernungen, trotz hartem Gestein und obwohl ein immenser Aufwand zu betreiben ist. Vielleicht ist das aus heutiger Sicht nicht mehr so erstaunlich. Ne? Wir haben uns daran gewöhnt, der Mensch kann das. Aber wir müssen bedenken, wenn Hiob das schreibt, Hiob hat das geschrieben zur Zeit der Erzväter, also zur Zeit Abrahams, Isaac und Jakobs, das war ungefähr 1800 Jahre vor Christus, von der heutigen Zeit knapp 4000 Jahre her. Und damals war diese Fähigkeit zum Bergbau etwas Herausragendes, etwas, wobei die herausragenden Fähigkeiten der Menschen offensichtlich zum Ausdruck kamen. Es ist so, als würde man heute sagen, hey, der Mensch, der ist fähig, zum Mond zu fliegen, mit einer Rakete da hoch zu fliegen und da einen Spaziergang zu machen. Der Mensch, der ist fähig, ein Gefährt auf einen anderen Planeten zu schießen, in diesem Fall der Mars, und das von der Erde aus zu erkunden, ohne da zu sein. Der Mensch, der ist fähig, ein Haus zu bauen, das über 800 Meter hoch ist. Im Moment bauen sie sogar ein Haus, das über 1000 Meter hoch werden soll. Der Mensch, der ist fähig, bis zu den tiefsten Tiefen des Meeres vorzudringen, über 11.000 Meter tief. Der Mensch, der ist fähig, einen 57 Kilometer langen Tunnel unter den höchsten Bergen Europas durchzugraben und dann mit dem Zug da durchzufahren. Der Mensch, der Techniken entwickelt, wie man von jedem Ort der Erde miteinander kommunizieren kann und einander dabei sogar sehen kann. Ich könnte noch lange aufzählen, aber ich nehme an, ihr stimmt mit mir und Hiob überein. Der Mensch, der hat doch erstaunliche Fähigkeiten. Ja, natürlich hat der Mensch erstaunliche Fähigkeiten und gerade diese Fähigkeiten, die drücken doch die Gottesebenbildlichkeit des Menschen aus. Wie unser Gott ein Schöpfergott ist, kann man an den erstaunlichen Fähigkeiten des Menschen erkennen, dass er eben nach Gottes Ebenbild geschaffen wurde. Das unterscheidet den Mensch von den Tieren, die Hiob in den Versen 7 und 8 in unserem Text erwähnt. Falke und Löwe, die sind zwar Tiere, die das Leben auf der Land und das Leben in der Luft beherrschten, und trotzdem hatten sie nicht die Fähigkeiten, in diese Dimensionen vorzustoßen, in die die Menschen vorstoßen konnten. Der Mensch ist also zu Erstaunlichem fähig. Die ersten 11 Verse in unserem Text, die sind so quasi eine Lobeshymne auf die menschlichen Fähigkeiten. Aber diese Lobeshymne, die hat vor allem einen Zweck. Sie will uns nämlich auf den Kontrast vorbereiten, der danach kommt. Denn dieser Abschnitt, der schließt mit einer Frage. Und das erste Wort dieser Frage ist ein Aber. Und dieses Aber, das zieht eine tiefe Furche in die bisher so glatte Landschaft. Der Text sagt nämlich, der Mensch hat erstaunliche Fähigkeiten, aber die Weisheit, wo kann man sie finden? Und wo ist denn die Fundstätte der Einsicht, fragt Hiob in Vers 12. Obwohl die Menschen anscheinend zu Erstaunlichem fähig sind, ist bei dem Menschen offensichtlich keine Weisheit zu finden, weil sonst müsste er Hiob jetzt nicht weiter nach Weisheit suchen, sonst könnte er es ja bei den Menschen finden. Also es ist ein extremer Kontrast. Irgendwie sind die Menschen zu vielem fähig, aber bei ihnen ist Weisheit nicht. Und das ist natürlich irgendwie ernüchternd, wenn wir feststellen müssen, dass wir eigentlich zu Erstaunlichem fähig sind, aber das, was die Bibel als Weisheit bezeichnet, ist bei uns offensichtlich nicht zu finden. Da drängt sich natürlich die Frage auf, ja, was ist jetzt Weisheit? Was ist denn Weisheit? Was müssen wir unter Weisheit verstehen? Offensichtlich ist es nicht das Know-how, also das Wissen wie, das Gewusst wie. Denn das haben wir offensichtlich in vielerlei Hinsicht. Wir wissen, wie etwas zu bewerkstelligen ist. Wenn die Bibel von Weisheit spricht, dann spricht sie nicht von dem Wissen wie, sondern vielmehr von dem Wissen warum und von dem Verstehen warum. Weisheit fragt nicht in erster Linie danach, wie ich ein Ziel erreiche, sondern welches Ziel überhaupt erstrebenswert ist. Nicht danach, wie etwas geschieht, sondern danach, warum etwas geschieht. Weisheit kann die Zusammenhänge in dieser Welt verstehen und darum kann Weisheit auch richtige Entscheidungen treffen. Es ist wie beim Beispiel von unserem Piloten am Anfang unseres Filmes, also vom Anfang der Predigt, von dem Film, von dem ich euch erzählt habe. Der Pilot, der hat das Know-how, das Wissen wie, hat er gehabt. Er konnte das Flugzeug abschießen. Aber hat er auch gewusst, ob er die richtige Entscheidung trifft? Konnte er abschätzen, was im einen oder im anderen Fall passieren würde? Nein, das konnte er nicht. Ich glaube, grundsätzlich haben wir viel Grund zur Dankbarkeit, weil Gott uns eben erstaunliche Fähigkeiten gegeben hat. Gleichzeitig haben wir aber auch viel Grund zur Demut, denn wir können die Zusammenhänge dieser Welt offensichtlich nicht richtig einschätzen, nicht richtig verstehen. Und ich glaube, wir sollten uns eingestehen, wir haben offensichtlich die Weisheit nicht mit Löffeln gefressen, sondern man sucht sie bei uns vergeblich. Wir können Dankbarkeit Gott gegenüber zum Ausdruck bringen, dass er uns so erstaunliche Fähigkeiten gegeben hat, indem wir dafür danken im Gebet. Aber wir können sie auch zum Ausdruck bringen, indem wir diese Fähigkeiten einsetzen. Für Gott, einerseits in der Gemeinde, aber auch im Alltag. Arbeit ist etwas, was Gott gemäß ist. Dafür hat er uns unsere Fähigkeiten, unsere Kreativität gegeben. Und wenn wir uns bewusst sind, dass wir das als Geschenk von Gott bekommen haben, ist das nicht schlecht. Und wir ehren ihn, indem wir das einsetzen. Aber stolz dürfen wir darauf nicht sein. Weil leise sind wir offensichtlich nicht. Wir haben also in den ersten 12 Versen gesehen, dass der Mensch zwar erstaunliche Fähigkeiten hat, für die wir dankbar sein können, gleichzeitig wird aber auch deutlich, Weisheit ist bei uns offensichtlich nicht zu finden. Und so könnten wir also die ersten 12 Verse wie folgt zusammenfassen. Obwohl der Mensch außerordentliche Fähigkeiten hat, ist bei ihm keine Weisheit zu finden. Der Mensch kann den Lauf der Dinge dieser Welt nicht erklären. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Mich fordert die Frage von Hiob in Vers 12 heraus. Ja, wo ist denn die Weisheit zu finden? Und Hiob geht dieser Frage nun weiter nach. Und zwar so, indem er zum Ausdruck bringt, was er eigentlich in Vers 12 schon angedeutet hat. Bei den Menschen ist die Weisheit offensichtlich nicht zu finden. Sie erkennen nicht einmal ihren Wert, sagt er dann in Vers 13. Die Tiefe und das Meer, das wurde von den damaligen Menschen so als Quelle der Weisheit gesehen. Aber auch dort ist die Weisheit nicht zu finden. Weisheit kann auf dieser Welt nicht gefunden werden, weder beim Menschen noch in der Natur. Das stellt Hiob in den Versen 13 und 14 dar. Und in den Versen 15 bis 19 macht er dann deutlich, dass sie auch nicht mit allen Wertgegenständen, die es auf dieser Welt gibt, gekauft werden kann oder gegen diese eingetauscht werden kann. Weisheit kann nicht durch Gold, Silber, Saphir, Glas, goldene Geräte, Korallen, Bergkristall, Perlen oder Topaz eingetauscht werden oder durch diese Wertgegenstände gekauft werden. Natürlich könnte jetzt ein heutiger Mensch fragen, ja, aber durch Erdöl vielleicht? Hiob will hier keine Aufzählung machen von allen Gegenständen, mit denen man es nicht kaufen kann, sondern er will uns einfach sagen, mit nichts auf dieser Welt, mit nichts, was von dieser Welt kommt, ist Weisheit im Sinne der Bibel zu erreichen, zu erlangen. Und so könnten wir jetzt eigentlich sagen, na gut, dann müssten wir die Suche nach Weisheit abbrechen, ne? Aber Hiob, der gibt nicht auf, sondern er wiederholt jetzt noch einmal diese Kernfrage unseres Textes. In Vers 20 fragt er noch einmal, ja die Weisheit nun, woher kommt sie? Und wo ist denn die Fundstätte der Einsicht? Und die Antwort darauf ist zunächst einmal noch wieder ernüchternd. Vers 21 fasst nur das zusammen, was wir mittlerweile schon herausgefunden haben. Die Weisheit ist vor den Augen von allen Menschen verhüllt. Und Vers 22 macht deutlich, auch wenn wir die Suche nach Weisheit dann noch ins Reich der Toten ausweiten würden, auch dort würden wir keine Weisheit finden. Wenn wir also feststellen, dass wir die Weisheit weder bei den Lebenden noch bei den Toten finden können, dann ist die Suche nach der Weisheit in dieser Welt nicht die sprichwörtliche Suche nach der Nadel im Heuhaufen, sondern es ist eigentlich die Suche im Heuhaufen nach der Nadel, die nicht im Heuhaufen ist. Ne? Und wenn das so ist, dann sollten wir nicht da suchen, wo die Nadel nicht ist. Die Welt um uns herum, die hat sich aber darauf spezialisiert, genau das zu tun. Die sucht Antworten nach dem Warum. Jeder Mensch hat, glaube ich, das Bedürfnis nach Antworten nach dem Warum. Und sie suchen aus der Quelle dieser Welt. Sie haben auch keine anderen Quellen. Die einen wollen alles mit Wissen und Verstand beantworten können. Andere befragen die Sterne, andere setzen ihre Hoffnung auf die Geister der Toten oder auf Magie. Und es ist doch irgendwie erstaunlich, wie wenig sich das grundsätzliche Verhalten der Menschen in den letzten 4000 Jahren verändert hat, nicht? Der Punkt ist, wir sind in dieser Welt und wir müssen aufpassen, dass wir uns nicht von dieser Welt beeinflussen lassen. Nur weil die Welt die Fragen an diesen Orten sucht, sollen wir es nicht auch tun. Wenn wir wissen, dass Weisheit nicht in dieser Welt zu suchen und zu finden ist, dann sollten wir es nicht tun. Wir sollten die Fragen nach den Zusammenhängen dieser Welt und den Geschicken des Lebens, die Frage nach dem Warum, nicht mit irgendetwas beantworten, was aus dieser Welt kommt. Wenn wir diese Fragen so beantworten würden, dann würden wir sie ganz sicher falsch beantworten. In unserem Leben passieren aber auch Dinge, die man nicht erklären kann. Und solche Ereignisse, die werfen dann immer wieder Fragen auf. Warum ist das geschehen? Welches wäre jetzt die richtige Entscheidung? Was wäre wenn? Und auch bei Hiob war das ja so. Auch er musste sich die Frage stellen, warum? Warum habe ich alles verloren? All meinen Besitz? Meine ganze Gesundheit? Und wenn man diese Frage mit menschlicher Weisheit erklären wollte, dann würde man sicher falsch liegen. Das hat Hiob erkannt und das sollten wir auch erkennen. Die endgültigen Antworten auf die Frage nach dem Lauf der Dinge in dieser Welt, die Antworten, die kommen nicht aus dieser Welt. Was wir also bisher gesehen haben, ist, dass Gott dem Menschen erstaunliche Fähigkeiten gegeben hat, für die wir dankbar sein können. Gleichzeitig wird aber auch deutlich, dass Weisheit weder bei den Menschen noch auf dieser Welt und auch nicht im Reich der Toten zu finden ist. Es wäre falsch, die Weisheit auf dieser Welt zu suchen. Das macht der Text überdeutlich. Und wenn wir die Zusammenfassung jetzt ein bisschen anpassen für die ersten 22 Verse, müsste das vielleicht so lauten. Weder beim Menschen, noch in der Natur, noch im Reich der Toten, nirgendwo auf dieser Welt ist Weisheit zu finden und mit nichts auf dieser Welt ist Weisheit zu erlangen. Unsere Suche spitzt sich also zu Und die Kernfrage unseres Abschnittes, die schreit eigentlich schon so richtig deutlich nach einer Antwort. Die Weisheit nun, woher kommt sie? Und wo ist denn die Fundstätte der Einsicht? Und endlich in Vers 23 kommt die Antwort. Gott ist es. Gott ist es, der Einsicht hat in ihren Weg und er kennt ihre Stätte, also die Stätte der Weisheit. Gott ist es also, der Weisheit hat. Und in Vers 24 folgt dann die Begründung. Gott hat den Überblick über das gesamte Universum. Er sieht alles, er weiß alles. Vor ihm ist nichts verborgen und deswegen ist auch die Weisheit nicht verborgen. Hiob zeichnet hier einen grundsätzlichen Unterschied zwischen Gott als Schöpfer und dem Mensch als Geschöpf. Während wir Menschen als Geschöpfe von der Macht der Natur abhängig sind und ihr ausgesetzt sind, hat Gott die Natur geschaffen. Er hat Gewicht, Maß, Ordnung und Wege festgelegt. Er hat in Weisheit das ganze Universum geschaffen, geordnet und strukturiert. Vers 27 zeigt uns, dass die Weisheit Gottes gerade in der Schöpfung eine entscheidende Rolle spielte. Man kann sagen, die Weisheit Gottes war die Ratgeberin, als Gott die Welt geschaffen hat. Und im letzten Vers unseres Abschnitts stößt dann Gott die Tür zur Weisheit für den Menschen ein Stück auf. Auch der Mensch kann von dieser Weisheit Gottes erlangen. Und im Text werden scheinbar zwei Voraussetzungen dafür genannt. Das eine ist ein Leben in Gottesfurcht. Und das andere, ein Lebenswandel, der vom Bösen weicht. Und hier wird uns, das müssen wir uns bewusst sein, nicht die vollkommene Weisheit Gottes versprochen. Auch wenn wir gottesfürchtig leben und vom Bösen, dem Bösen auf den Weg gehen, dann werden wir nie in diesem Maße Weisheit haben, wie Gott sie hat. Gott ist der Schöpfer und wir sind seine Geschöpfe. Das ist auch so, wenn wir in Gehorsam leben und von dem Bösen weichen. Das ändert sich nicht. Aber wir können an dieser Weisheit Gottes Anteil bekommen. In meiner Kindheit war es oft so, dass ich Angst hatte, so im Dunkeln. Und dann durfte ich in meinem Zimmer so die Tür einen Spalt offen lassen, sodass das Licht, das im Gang war, in mein Zimmer fiel. War das Zimmer deswegen hell? Oder war es hell deswegen im Zimmer? Nein. Es war nur ein wenig Licht, das da reinkam. Aber dieses Licht, dieses wenige Licht, das hat genügt, dass ich keine Angst mehr hatte. Und ich glaube, so ähnlich ist es mit der Weisheit. Wir bekommen nie, solange wir aus dieser Welt sind, die vollkommene Weisheit Gottes, aber so viel, wie wir brauchen. Und natürlich müssen wir uns nun fragen, was meint die Bibel, wenn sie spricht, von Furcht des Herrn oder vom bösen Weichen spricht. Und ich glaube, in solchen Texten, wie wir sie hier haben, sind diese Aussagen parallel. Die sagen so quasi das Gleiche aus. Einer, der den Herrn fürchtet, ist einer, der vom Bösen weicht. Und einer, der vom Bösen weicht, ist einer, der den Herrn fürchtet. Und Gottes Furcht ist die angemessene Antwort in der Begegnung und in der Beziehung mit Gott. Sich in Gottes Hand zu begeben und sich einzugestehen, dass man selber limitiert ist und auch Gott anzuerkennen, dass er eben weise ist und alles in seinen Händen hält. Dadurch kommt Gottes Furcht zum Ausdruck. Es geht ja also nicht darum, vor Gott in Furcht zu erzittern, vor Gott Angst zu haben. Nein, es geht in erster Linie darum, sich selber und die Beziehung zu Gott aus der richtigen Perspektive zu sehen. Gottes Furcht heißt, in guten und auch in schlechten Zeiten des Lebens anzuerkennen, dass ich selber limitiert bin, keine Weisheit habe. Gott hingegen alles sieht, alles in seinen Händen hält, dass er weise ist. In Situationen, in denen ich gesund bin und es mir gut geht, genauso wie in Situationen, in denen ich krank bin und vielleicht keinen Ausweg sehe. In Situationen, in denen ich mit Leid in meinem Leben konfrontiert werde, weil vielleicht ein Angehöriger stirbt. Genauso wie in Situationen, in denen ich mich über neues Leben freuen kann. In Situationen, in denen es mir in meinen Aufgaben des Lebens gerade sehr gut läuft. Genau gleich wie in Situationen, in denen ich das Gefühl habe, von allem in meinem Leben überfordert zu werden. In Situationen, in denen ich das Gefühl habe, von allen um mich herum getragen zu werden, genauso wie in Situationen, wo ich das Gefühl habe, von allen verlassen zu sein. Gottes Furcht hat also in der Beziehung viel mit der Beziehung zwischen Mensch und Gott zu tun. Wenn wir unsere Begrenztheit und Gottes Größe und Weisheit erkennen, dann sollte sich unser Wille nach seinem Willen richten. Dann sollten wir das für böse halten, was Gott für böse hält, und das sollten wir auch meiden. Weisheit finden wir also nicht dadurch, dass wir möglichst alles über diese Welt und das Universum wissen, sondern darin, dass wir erkennen, dass wir das gar nicht wissen können, sondern dass nur Gott das wissen kann. Und dass wir als Folge dieser Erkenntnis mit Gehorsam Gott gegenüber reagieren. Wenn wir weise sein wollen, dann muss diese Einstellung unseren Alltag betreffen. Wenn wir weise sein wollen, dann sind wir herausgefordert, uns im Alltag zu fragen, ist das, was ich tue, in den Augen von Gott gut oder böse? Ich glaube, da ist jeder von uns herausgefordert. Der eine ist vielleicht mehr beim Autofahren herausgefordert, der andere, wenn er die Steuererklärung ausfüllt, wieder ein anderer bei der Arbeit, ein anderer im Gespräch mit Freunden, ein anderer vielleicht, wenn er die Kinder erzieht. Ich glaube, es ist wichtig, sich nicht nur generell zu fragen, was ist gut und böse, sondern in den konkreten Situationen des Lebens, wo ich drinstehe. Dass wir uns fragen, was ist böse in den Augen Gottes, und wenn es böse ist, dann sollten wir es meiden. Wir können aber noch einen Schritt weiter gehen. Wenn wir uns bewusst sind, dass wir begrenzt sind und nichts in den Händen halten, sondern Gott derjenige ist, der weise ist und alles in den Händen hält, wie gehen wir dann mit Situationen um im Leben, die wir nicht erklären können, mit denen wir nicht klarkommen, wo wir verunsichert sind? Ich glaube, die einzige richtige Antwort ist, dass wir unser Vertrauen auf Gott setzen und dass wir unser Vertrauen auf Gott bewahren. Wir dürfen in Situationen, die uns im Leben herausfordern, auf die wir nur Fragen haben, diese Fragen und Zweifel, die dürfen wir zu Gott bringen, im Wissen, dass er alles in den Händen hält. Und manchmal ist das sicher nicht einfach im Leben. Die Beziehung mit Gott ist herausfordernd, das sehen wir gerade im Buch Hiob. Manchmal fühlt man sich vielleicht vom Gott aus dem Flugzeug geschubst. Aber gerade in solchen Situationen darf man sich bewusst sein, man hat einen Fallschirm mit. Der Fallschirm ist, wir fallen nie ins Leere, sondern Gott hält uns auch dann noch in der Hand. Gott entgleitet nichts. Wir dürfen also unserer außerordentlichen Fähigkeiten bewusst sein und Gott dafür dankbar sein. Wir sollten aber erkennen, dass nichts und niemand auf dieser Welt den Lauf der Dinge in dieser Welt erklären kann, als nur Gott. Bei Gott ist Weisheit und durch ihn bekommen wir Anteil an dieser Weisheit. Wenn wir uns in der Beziehung mit Gott richtig einschätzen und ihm gehorsam sind und darauf vertrauen, dass Gott eben alles in den Händen hält. Und so müssen wir vermutlich zusammenfassen, wozu der Text uns herausfordert, wie folgt. Suche Weisheit nicht in dieser Welt, sondern erlange sie in der Beziehung zu Gott, indem du ihn fürchtest, ihm gehorsam bist und darauf vertraust, dass er alles in Weisheit lenkt. Jetzt könnte ich eigentlich die Predigt abschließen, aber ich will noch eine ganz wichtige Bemerkung nachschieben. Weil Gott fürchten, ihm gehorsam sein und ihm vertrauen können, das können wir nicht aus eigener Kraft. Das können wir nur, wenn wir durch den Glauben an Jesus Christus seine Kinder geworden sind. Weil dann bekommen wir den Heiligen Geist und er gibt uns die Kraft, gegen das Böse in unserem Leben anzukämpfen. Also wenn du Kind Gottes bist, dann kannst du nach Hause gehen und nicht aus eigener Kraft, sondern aus Gottes Kraft das tun. Wenn du nicht Kind Gottes bist, dann, wenn du das zu tun versuchst, dann wirst du scheitern. Du wirst merken, aus eigener Kraft komme ich da nicht hin. Der einzige Weg ist der Glaube, das Vertrauen an Jesus Christus, dass er am Kreuz von Golgatha unsere Schuld getragen hat. Dadurch kommen wir einerseits zu ewigem Leben. Der Punkt ist, dass dadurch die Beziehung zwischen Mensch und Gott wieder in Ordnung kommt und dadurch wird Zugang zur Weisheit ermöglicht. Auch dann bleibt diese Herausforderung, die hier steht. Suche Weisheit nicht in dieser Welt, sondern erlange sie in der Beziehung zu Gott, indem du ihn fürchtest, ihm gehorsam bist und darauf vertraust, dass er alles in Weisheit lenkt. Amen.